Wie gesagt, das Heartbeat steht bevor. Und darum haben wir uns auch heute noch ein bisschen vertiefen in die Thematik. Wir haben letztes Mal uns mit dieser Frage auseinandergesetzt: Bin ich oder bist du davon überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was dir passieren konnte? Und daraus auch die Frage: Bist du überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was deinen Freunden, deinen Nachbarn passieren kann? Und wir haben zusammen angeschaut, wenn diese Überzeugung nicht in unserem Herz drin ist, dass Jesus das Beste ist oder das ist, was wir alle brauchen, dann werden wir ziemlich sicher nicht von Jesus erzählen, weil uns einfach die Überzeugung fehlt. Weil wir nicht so sicher sind, ob es wirklich das Beste ist. Nach dieser Predigt ist jemand auf mich zugekommen und gesagt, er will mal noch mit mir reden. Und ist ein bisschen darauf rausgelaufen, hey, mir fehlt die Überzeugung zur Evangelisation irgendwie. Wenn ich jetzt beim Arbeiten bin mit meinen Kollegen oder im Migros am Posten, ist es nicht so, dass die Überzeugung zuvorderst ist, dass ich denke, oh, der müsste Jesus haben, der müsste Jesus haben, der müsste Jesus haben. Stimmt etwas mit mir nicht? Muss ich da mal noch ein bisschen anschauen? Ist irgendwie etwas nicht in der Ordnung? Und ich habe dann nachher gefragt, ja, gibt es denn keine Situation in deinem Leben, wo die Überzeugung zum Ausdruck kommt, wo du merkst, hey, oder wo du das Anliegen entwickelst, der Mensch braucht Jesus. Und dann ist die Antwort gekommen, doch, es gibt schon so Situationen. Hat er mir 2, 3 Situationen erzählt? Dann muss ich sagen, da ist das Anliegen vorhanden. Es sind spezifische Alltagssituationen oder Lebenssituationen. Und ich möchte die Frage an euch weitergeben. Ja, ist denn da jetzt etwas falsch? Fehlt denn jetzt bei dieser Person die Überzeugung oder nicht? Oder ihr könnt es auf euer eigenes Leben beziehen. Habt ihr denn jederzeit für jede Person, die ihr trefft, die Überzeugung, der Mensch müsste Jesus kennenlernen? Und eine grosse innere Not darüber, dass der Mensch Jesus noch nicht kennt. Und falls ihr die nicht habt, die Überzeugung, ist denn etwas falsch mit euch? Müssen wir da noch näher anschauen? Also meine persönliche Überzeugung ist, nein, es ist nichts falsch mit euch. Ich glaube, das kommt viel, also doch, vielleicht ist schon etwas falsch, aber vielleicht ist es eine falsche Prägung. Vielleicht ist es eine Prägung, die wir irgendwo mitbekommen haben, was Evangelisation ist, das Bild von Evangelisation. Ich glaube, in vielen Köpfen von uns, und auch bei mir ist das oft drin, Evangelisation bedeutet doch, ich habe jederzeit den Wunsch und die Freudigkeit, Menschen zu Jesus zu führen. Sei das im Büro, am Arbeitsplatz, ich würde am liebsten immer von Jesus erzählen. Das ist doch Evangelisation. Jeden Arbeitskollegen zu Jesus führen. Evangelisation ist doch, wenn ich im Migros am Posten bin, den nächstbesten anspreche und sage, kennst du Jesus schon? Schau, komm doch mal zu unserem Gottesdienst, da ist ein Flyer. Im Zug, wenn ich auf die Arbeit gehe, mein Abteil wird nicht verschont mit biblischen Wahrheiten. Wenn ich in die Ferien fliege, wow, 9 Stunden Zeit, um den neben mir zu evangelisieren. Leck den armen Typ. Oder wir haben doch oft das Bild von Evangelisation in uns. Wir müssen jederzeit und jedem von Jesus erzählen. Und die vor mehr als 4 Jahren im Gottesdienst waren, kennen das Bild schon. Das ist die Vorschlaghammer-Methode. Jedem, der mir begegnet, Jesus brauchst. Es klingt jetzt mega hart und lieblos, aber manchmal ist es doch genau das. Weil es aus einer inneren Überzeugung herauskommt, so funktioniert Evangelisation. Vielleicht nicht einmal so aus der Not heraus, dass der Jesus wirklich braucht, sondern es ist klar, dass der Jesus braucht und ich erzähle jetzt Jesus. Ich möchte nicht die Leute angreifen, die gerne auf die Straße gehen und gerne wildfremde Leute anquatschen. Das ist despektierlich. Die wildfremde Leute anreden, ich glaube, das braucht es auch. Aber in welcher Haltung machen wir es oft? Und vor allem, welche Haltung vermitteln wir in der Gemeinde? Weil den Hammer schlagen wir auch noch in der Gemeinde umeinander und vermitteln jedem, so musst du evangelisieren. Vorschlaghammer-Methode, so funktioniert Evangelisation. Ich muss jederzeit von Jesus reden, es muss mein Hauptthema sein. Und jeder Mensch muss hören, dass er Sünder ist und verloren ist, auf ewig und in die Hölle kommt, wenn er sich nicht zu Jesus bekehrt. Das ist meine Botschaft, die ich muss weitergeben muss, zu jeder Zeit und zu jeder Unzeit. Und ich glaube, das ist das, was Evangelisation für uns oft so schwierig macht. Das Bild von Evangelisation hat meiner Meinung nach 2 Sachen zur Folge. Erstens, es macht es uns unglaublich schwer zu evangelisieren. Jeder, der mit diesem Bild aufgewachsen ist, weiß, wie herausfordernd es ist, so zu evangelisieren. Immer der innere Druck, ich müsste doch jede freie Minute auf die Straße gehen und von Jesus erzählen. Ich müsste doch jedem Arbeitskollegen von Jesus erzählen. Ich müsste doch jeden damit konfrontieren, dass er Sünder ist. Aber ich finde es so peinlich, jede Situation irgendwie zu verdrehen, dass ich auf Jesus komme. Geht mal im Internet googeln, Jesus saves oder Jesus rettet. Und dann geht ihr auf Bilder und schaut, was für Bilder hat. Dass sie die Leute mit den Schildern hoch erhoben, Jesus rettet, oder die Triobahn anlegen, hinter und vorne, Jesus rettet, du bist Sünder, du bist verloren. Hat alle möglichen kreativen Varianten. Und da läuft mir so ein kalter Schauer den Rücken ab. Ich muss sagen, ich könnte das nicht. Ich finde das absolut peinlich. Weil ich das Gefühl habe, wie wirkt denn das bei den Leuten? Wenn ich so mit diesen Schildern durch die Märgasse laufe in Altstädten, wie reagieren die Leute darauf? Und da komme ich zum zweiten Punkt. Wie wirkt das auf die Leute? Ist das ansprechend? Ist das die Möglichkeit, wo sie darauf reagieren und sagen, wow, der Jesus will die auch, ich will auch so auf die Straße kommen und Jesus verkünden? Oder hat jeder Angst, hey, wenn ich Christ werde, muss ich nachher auch so evangelisieren? Das sind doch irgendwelche Aktivisten, das sind doch Sektierer. Ich zeichne bewusst ein sehr negatives Bild, aber ich glaube, dass das bei vielen Leuten so ankommt. Ich will aber auch ganz klar festheben, es gibt viele Menschen, die so zum Glauben gekommen sind. Gottes Gnade ist gross, er kann durch alles Mögliche wirken. Aber ich glaube, in dem überspitzten Sinn, und manchmal ist es eben gar nicht so überspitzt, sind wir geprägt von dem Bild von Evangelisation und haben das Gefühl, wir müssten so evangelisieren. Und so wie es der Christian wahrscheinlich vor 4 Jahren auch gemacht hat, ich bin nicht dabei gewesen, aber ich habe sein Skript gelesen, lasst uns den Hammer wegstellen, das Bild von Evangelisation, weil ich glaube, wir müssen anschauen, viel mehr anschauen, was sagt denn die Bibel, wie können wir evangelisieren? Ich bin überzeugt, Evangelisation funktioniert natürlicher, ist viel individueller. Und da sind wir beim Fußballtrainer. Er braucht für jede Situation eine andere Taktik, eine andere Aufstellung. Und ich glaube, genauso läuft auch Evangelisation. Das ist viel feiner und vielfältiger als einfach so eine Vorschlaghammer-Methode. Und ich möchte mit euch gerne ein bisschen reinschauen, was für Evangelisationsstile gibt es denn? Ich möchte mit euch 6 Evangelisationsstile anschauen. Ich weiß nicht, ob das abschliessend ist, aber ich glaube, es ist ziemlich umfangreich. Es ist nicht so, dass die Stile in Reinform vorkommen. Das mischt sich, ihr werdet euch wahrscheinlich bei mehreren angesprochen fühlen. Aber es geht mir darum, euch zu zeigen, evangelisieren haben wir auf verschiedene Arten. Und wir müssen anschauen und merken, was ist denn unsere Gabe? Was spricht uns an? Was entspricht uns? Was hat uns Gott geschenkt, welche Gabe? Und wie können wir die einsetzen zum Evangelisieren, ohne uns zu verbeugen zu einer Methode, die man uns erklärt hat, so läuft es. Dabei ist es irgendwo durch fragwürdig. Wir erzählen von Jesus aus Überzeugung, haben wir letztes Mal gehört. Und wir erzählen von Jesus aus Überzeugung so, wie wir sind. Es geht darum. Wir erzählen von Jesus so, wie wir sind. Und eine Möglichkeit wäre zum Beispiel der evangelistische Lebensstil, der beziehungsorientierte Stil. Ich glaube, das ist etwas, was einige von uns betrifft. Das Beispiel dafür wäre Matthäus. Der Zöllner wird auch Levi genannt und wir lesen sowohl im Markus wie auch im Matthäus und im Lukas, wie der Levi zum Glauben kommt, wie er berufen wird von Jesus. Und spannend ist vor allem, was nachher passiert. Lukas 5, Vers 27, das ist zuerst Berufung. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Finde ich cool. Der Mann hat alles zurückgelassen, ist aufgestanden, wie wir es bei anderen Jüngern auch sehen, und ist Jesus nachgefolgt. Das ist das, was ich mir wünsche für das Heartbeat, dass wir das erleben dürfen. Spannend ist, was jetzt passiert. Vers 29. Und in allen 3 Evangelien passiert das gerade unmittelbar nachher, oder wird es unmittelbar nachher geschildert. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest, zusammen mit Jesus und seinen Jüngern, nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute von zweifelhaftem Ruf am Essen teil. Der Matthäus war ein beziehungsorientierter Typ. Er hätte jetzt auch durch die ganze Stadt rennen und sagen, ich habe Jesus kennengelernt. Aber was macht er? Er gab Jesus zu Ehren ein Fest. Er hat eine Party geschmissen. Und wie es nun mal so ist, er hat Freunde aus seinem alten Leben, seine Zolleinnehmerkollegen, irgendwelches Gesindel in den Augen vom Volk. Und er hat seine neuen Freunde gehabt, die Jünger und Jesus. Und er hätte jetzt theoretisch zwei Partys machen können. Eine mit seinen alten Freunden, wo man nachher saufen kann, nachher rauchen. Und er konnte eine andere Party schmeißen mit seinen jüngeren Kollegen, mit Jesus, wo man geistliche Themen bespricht. Aber was macht er? Er macht ein Fest zu Ehren von Jesus. Und es gehören einfach alle dazu. Er ist der beziehungsorientierte Typ und er lädt die Leute ein, die ihm wichtig sind. Und da gehört Jesus dazu. Da gehören die Jünger dazu. Er hat sogar das Fest unter das Hauptthema gestellt, Jesus zu ehren. Seine Freunde sollen Jesus kennenlernen. Und darum lädt er sie ein. Er pflegt Beziehung mit seinen Freunden und nutzt die Beziehung, um sie bekannt zu machen mit Jesus. Ich glaube, der Matthäus wäre nicht einer, der die Leute eins zu eins konfrontiert. Im Mikro auf jemanden trifft und sagt, hey, du sollst Jesus kennenlernen. Nein, er lernt die Leute kennen, vielleicht im Mikro, aber es baut sich eine Beziehung auf. Er ist ein warmherziger, ein feinfühliger Typ, der es geniesst, mit Menschen unterwegs zu sein und Menschen fühlen sich angesprochen mit ihm, sie geniessen seine Gegenwart, sie leben Beziehung mit ihm und plötzlich aus dieser Beziehung aus und irgendwann, hey, das ist übrigens Jesus. Jesus ist der Max, Max, das ist Jesus. Kennt ihr einander schon? Es kommt aus einer Beziehung raus. Das ist der beziehungsorientierte Typ. Warmherzige Menschen, Beziehungspersönlichkeiten. Und ich glaube, wir haben viele von diesen Leuten unter uns. Beziehungen ist etwas Wichtiges für viele von uns in der heutigen Zeit. Vielleicht ist das ein Stil, der dich anspricht, wo du sagst, wildfremde Menschen anquatschen, das liebt mir überhaupt nicht. Aber die Menschen, die ich kenne, in meinem Umfeld, ja, da gehört Jesus einfach dazu. Dann lass Jesus auch dazugehören. Er soll einen Stellenwert haben in deinen Beziehungen. Ein anderes wäre wiederum der intellektuelle Stil. Der Paulus ist sehr ein bekannter Vertreter von diesem Stil. Der Paulus, der hat die Schriften studiert, x-mal durchgelesen, er hat gerne mit den Leuten diskutiert, argumentiert und wenn da jemand entgegengekommen hat, das hat ihn nicht jemand gestresst, sondern es hat ihn gefreut, weil jetzt hat man einsteigen können, hat man einander ein bisschen aufs Dach gegeben, ohne dass man einander böse war nachher. Der Paulus wollte diskutieren. Dort, wo viele von uns überfordert sind, weil sie keine Argumente haben und sagen, ja, was soll ich denn sagen? Wenn der schon nur Pieps macht, dann komme ich Angst über und weiss nicht mehr, was sagen. Der Paulus hat das geliebt. Ein Beispiel wäre Apostelgeschichte 17, wir lesen es aber nicht zusammen, wo der Paulus in Athen ist. Die philosophische Hauptstadt, wo die Leute geliebt haben, auf dem Platz zusammenzustehen, zu diskutieren, zu philosophieren. Und was macht der Paulus? Er schlendert durch die Stadt, sieht all die verschiedenen Altäre für verschiedene Götter. Der konfrontative Typ wäre jetzt gegangen und gesagt, ihr Athener, was fällt euch ein? Ihr betet, ihr habt viel Götterkult, das geht doch nicht. Was macht der Paulus? Er holt sie auf ihrem intellektuellen Niveau ab und sagt, Leute, ich habe gesehen, ihr seid gottesfürchtig. Und ihr habt einen Altar für den unbekannten Gott. Ich erzähle euch etwas über den unbekannten Gott, den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn nämlich. Und er fängt mit ihnen an zu diskutieren. Und die Leute werden aufmerksam. Sie fangen an zu diskutieren. Die einen sind überhaupt nicht einverstanden. Andere sind gespannt und sagen, komm, erzähl uns noch mehr. Das ist ein Paulus sein Stil. Er diskutiert und argumentiert gern. Und vielleicht bist du auch einer, der sagt, hey, ich vertiefe mich gerne in Thematiken. Ich lese mich ein, die Thematik Schöpfung und Evolution, das ist so eine Paradedisziplin, oder? Und ich liebe es, mit Leuten darüber zu diskutieren. Oder andere Themen, warum lässt Gott Leid zu, ist auch so nice. Und du liebst es, zu argumentieren, zu diskutieren. Dann ist das vielleicht dein Stil. Und man muss sagen, du bist vielleicht mehr der intellektuelle Typ, der mit Argument funktioniert. Im Gegenzug dazu sind die anderen, die sagen, diskutieren liegt mir überhaupt nicht. Sobald es diskutieren heisst, verliere ich, da ziehe ich mich zurück. Aber was ich kann erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe. So wie wir es von Christoph heute Morgen gehört haben. Christoph, wenn ihr gemerkt, hat nicht argumentiert. Er hat nicht diskutiert. Er hat einfach erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Der zeugnishafte Stil, Menschen, die einfach erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Wie er sie durchgetragen hat, vielleicht durch schwierige Situationen, ein Todesfall, eine Scheidung, eine schwere Krankheit, die Jesus geheilt hat. Und Menschen erzählen einfach, was sie erlebt haben. Es ist oft etwas, oder nicht oft, es ist etwas Subjektives, da kann man nicht darüber diskutieren. Klar hat es Leute, die nach, ja, aber es ist vielleicht nur psychisch und weiss nicht was. Vielleicht, aber so habe ich es erlebt. Zeugnishaft kann sehr, sehr stark reden. Und ich glaube, jeder von uns, der Beziehung mit Jesus hat, der kann letztendlich Zeugnis geben. Aber nicht bei allen kommen Zeugnis gleich gut an. Gewisse können einfach besser Zeugnis erzählen und andere, die würden gescheiter diskutieren, weil Zeugnis nicht ihr Ding ist. Ich finde eine sehr schöne Geschichte dazu, ein Mann, der so den Zeugnisstil hatte, lesen wir beim Johannes. Im Johannesevangelium, Kapitel 9, war ein Blinder, der von Jesus geheilt worden ist. Natürlich am Sabbat, hat die Pharisäer auf die Palme gebracht. Was machen sie? Sie können diskutieren. Sie fragen Jesus aus, respektive die Eltern vom Blinden fragen sie aus, dann fragen sie den Blinden aus, wie ist das genau gewesen, was ist da passiert. Dann holen sie den Blinden ein zweites Mal ins Verhör. Und das werde ich euch vorlesen, ab Johannes 9, ab Vers 24. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch, damit meinen sie Jesus, ein Sünder ist. Und jetzt kommt die coole Antwort von dem ehemals Blinden. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Er lässt sich nicht auf eine Diskussion ein. Ich meine, was wollte er mit den Schriftgelehrten und Pharisäern diskutieren? Die wissen viel mehr als er. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eines weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Punkt. Das ist das Zeugnis. Und die ganze Argumentation von der Pharisäer geht in Grund und Boden zusammen. Weil da können sie nichts dagegen sagen. Sowohl die Eltern haben es bezeugt, wie das Volk hat es bezeugt. Der war blind, wir kennen ihn seit Geburt als Blinden und er sieht wieder. Und er sagt auch, ich bin blind, ich sehe wieder, verantwortlich ist der Jesus. Ist mir eigentlich egal, ob er ein Sünder ist. Das ist der zeugnishafte Stil. Und ich finde den mega cool, weil jemand, der auf die Argumentationsschiene kommt, hat gar keinen Stich dagegen. Also die Leute, die sagen, ich kann doch nicht argumentieren, ich kann nur Zeugnis geben, nicht nur. Ist etwas mega Wichtiges, auch gerade in der heutigen Zeit. Ein weiterer Stil finden wir bei einer Frau namens Tabitha. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer Tabitha ist. Sie ist eine unscheinbare Person und das ist auch heute oft so. Sie hat einen dienenden Stil gehabt. Und dienende Leute sind oft die, die ein bisschen untergehen. Einfach, weil sie sich nicht im Vordergrund drängen, im Vordergrund stellen. Und die Tabitha war eine sehr dienende Frau gewesen. Wir lesen von ihr in Apostelgeschichte 9, Vers 36. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Das war ihr Lebensstil. Und in dieser Geschichte, der Petrus ist in der Nähe, im Nachbardorf. Und während der Zeit, als er dort ist, stirbt die Tabitha. Der Petrus wird gerufen nach Joppe. Er kommt und dann lesen wir im Vers 39. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich jetzt um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Tabitha gemacht, als sie noch unter uns war, sagten sie. Wir sehen da, was für eine Not, was für eine Lücke, dass die Frau hinterlassen hat. Die Leute waren so dankbar über das, was die Tabitha gemacht hat. All das, was sie da hat, und plötzlich ist sie weg. Das ist eine Frau, die viel bewirkt hat, einfach mit dem Dienen, mit dem, was sie für die Leute da hat. Und ich glaube, über ihren Stil vom Dienst ist sie an Menschen angekommen, die nicht offen gewesen wären. Menschen, die sie konfrontativ angegangen sind. Menschen, die sie argumentativ angegangen sind. Die sie abperlt. Lasst mich in Ruhe mit dem Jesus, mit dem, was ich nichts zu tun habe. Und dann kommt die Kleine, nein, ich weiß nicht, ob sie klein war, die unscheinbare Tabitha, und sie dient einfach. Sie sieht, wo die Not ist, näht Mäntel, hilft den Leuten, ist vielleicht helfen, Schnee schaufeln, hat geholfen beim Zügeln, ist anderen einkaufen und sie hinterlässt eine riesen Lücke, wo sie stirbt. Man sieht die Not nachher bei den anderen Witwen, wo sie für sie eingestanden ist. Und ich glaube, bei den Leuten, die Gabe haben, können sie dienen. Plötzlich kommen andere und fragen jetzt, lass mal zu, Tabitha, warum machst du das eigentlich? Warum opferst du dich selber auf für mich und für andere? Und dann wird sie wahrscheinlich etwas sagen im Sinn von, weisst, ich habe jemand anderen, der mir auch gedient hat. Jemand, der mir Frieden geschenkt hat. Jemand, der mich befreit hat, nicht mehr nur auf mich zu schauen, sondern für andere da zu sein. Und sie gibt ein vollmächtiges Zeugnis von Jesus, der angefangen hat mit ihrem Dienst. Sie lebt eigentlich das Motto, nicht vom Augustinus, von Franz von Assisi, verkündet jederzeit das Evangelium und wenn es nötig ist, braucht auch Worte dazu. Das könnte man sagen, ist ihr Lebensstil. Sie dient als Jüngere, als Christ und wenn es nötig wird, braucht sie auch Worte dazu und erzählt von dem Jesus. Vielleicht ist das dein Stil. Also ich glaube, wir haben ein paar Leute, die diesen Stil haben. So wie ich die Leute erlebe, es dienen das Herz, das ist euer Stil, wie ihr Jesus könnt verkünden. Und dann gibt es noch den einladenden Stil. In der Frau gibt es eine Bibel, umgekehrt. In der Bibel gibt es eine Frau, die diesen Stil exzellent vorgelebt hat. Und da ist eine Samariterin am Brunnen. Die Samariterin, wo haben wir die? Das müsste im Johannesevangelium sein. Johannes 4, genau. Bibelfest dem da vorne. He? Die Samariterin kommt zur Mittagszeit am Brunnen, trifft dort Jesus und wird von ihm überführt. Wir sehen, dass die Frau eine sündenbeladene Frau ist, die die Öffentlichkeit scheucht. Sie geht in der Mittagshitze Wasser holen, dass sie den Leuten nicht begegnen muss, weil die Leute ratschen über sie. Und jetzt kommt der Jesus und zeigt ihr auf, wo sie falsch unterwegs ist. Das haut die Frau aus den Socken und sie geht zurück ins Dorf. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Ist eigentlich schon spannend. Eine Frau, die die Öffentlichkeit meidet, wahrscheinlich nicht viel gegolten hat, aber wo sie sagt, kommen wir schauen, ich habe einen Mann getroffen, der mich überführt hat, da kommen alle mit. Die Frau konnte einladen. Die war einladend. Der einladende Stil, dass sie Leute, die haben eine unglaubliche Fähigkeit, Menschen einzuladen. Oft sind es beziehungsorientierte, herzliche Menschen. Und wenn die für etwas einladen, ihre Freunde kommen einfach. Die können einladen für einen Gottesdienst, für evangelistische Anlässe, für einen Glaubensgrundkurs, für ein Frauenfrühstück oder was auch immer. Und die Leute kommen, weil sie vertrauen den Leuten, die so einladend sind. Eine mega wertvolle Gabe, Menschen, die so einladen können. Sie sind oft nicht Menschen, die grosse Worte machen können. Vielleicht geht es mit einem zeugnishaften Stil einher, aber oft nicht unbedingt die konfrontativen. Aber einladen, das können sie sehr gut. Vielleicht ist das dein Stil. Der Mann, der die Predigt ursprünglich hatte, über die 6 evangelistischen Stile, sagt, er hat einen Mann oder es hat jemand bei ihnen im Gottesdienst, der kommt nicht in den Gottesdienst, ohne dass ihn jemand begleitet. Jeden Sonntag kommt mit dem jemand mit in den Gottesdienst. Der lebt die Begabung vom einladenden Evangelisationsstil. Und das spricht die Leute an, finde ich gewaltig. Gehörst du vielleicht auch zu denen, die so einen evangelistischen, einladenden Lebensstil haben? Und zu guter Letzt haben wir noch den konfrontativen Stil. Und verwechselt den nicht mit dem Vorschlaghammer. Das ist nicht der, der mit dem Vorschlaghammer durch die Gassen geht, aber es ist ein Stück weit ähnlich. Das sind Personen, die kein Problem damit haben, auf Menschen zuzugehen. Auch auf wildfremde Menschen. Ich denke, der Petrus war so einer. Ein typischer Schwarz-Weiss-Maler. Ein Draufgänger. Bei ihm hat es keine Grauzone gegeben. Wo es darum gegangen ist, auf dem Wasser zu laufen, der Petrus war der, der es gemacht hat. Keiner von den anderen Jüngern, aber der Petrus, ja sicher. Wo Jesus verhaftet worden ist, der Petrus ist der, der das Schwert zieht und einem das Ohr abhaut. Der Petrus hat gesagt, ganz oder gar nicht. Der Petrus war der, wo der Heilige Geist auf die Jünger gekommen ist, der die gewaltige Pfingstpredigt hatte. Der Angsthass Petrus, der vorher noch dreimal Jesus verleugnet hat. Eine gewaltige Pfingstpredigt in der Kraft Gottes natürlich. Und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Er war der Strassenprediger dort. der in Merkas gestanden ist und anfangen zu predigen. Der konfrontative Stil, wo es ihm nicht so darauf ankommt, ob er Leute kennt oder nicht, sondern hat die Not auf dem Herzen, Jesus zu allen Menschen zu bringen. Aber er macht es mit Liebe. Er macht es mit der Inbrunst und nicht darum, weil man ihm gesagt hat, das ist der einzig nötige Evangelisationsstil. Das ist auch der, der in einem Flugzeug mit einem Wildfremden ins Gespräch kommt. Aber er nötigt die Person im Flugzeug nicht, sondern wenn es seine Gabe ist, macht er es auf eine gute und ansprechende Art. Das sind oft die Leute, die auf Strassen einsetzen mitgehen, gehen Flyer verteilen und dort wunderbare Gespräche haben. Ich gehe öppe mal mit auf einen Strasseneinsatz, einfach zum mich herausfordern lassen. Überhaupt nicht, weil es meine Gabe ist. Aber ich merke, es tut mir gut, ab und zu das wieder zu machen. Und jedes Mal bemerke ich wieder, wir können 2 Stunden unterwegs sein und alle anderen erzählen, was sie für coole Gespräche mit den Leuten hatten. Und ich bin froh, wenn ich einen Flyer losbekommen habe. Das sind die Leute, die mit Fremden umgehen können und in ein Gespräch hineinkommen. Offensichtlich nicht mein Stil. Und trotzdem, glaube ich, tut es gut, manchmal auch ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Falls du diesen Stil hast, oder merkst, ja, das könnte noch mies sein, dann ist vielleicht folgender Vers dein Leitvers. Aus dem 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Oder predige das Wort, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lasse es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Ich sehe, es ist eine riesige Vielfalt. Es sind jetzt 6 verschiedene Stile und wie ich gesagt habe, ich glaube, dass keiner in einer Reinform vorkommt. Aber es ist ein ganz anderes Bild, wenn wir die ganze Palette anschauen, als wenn wir nur mit dem Vorschlaghammer kommen und sagen, so funktioniert es. Und mein Wunsch ist, dass ihr herausfindet, was ist dein Stil? Bist du der Beziehungsorientierte? Bist du der Intellektuelle? Oder vielleicht mehr der Zeugnistyp? Der Dienende oder der Einladende oder der Konfrontative. Ich merke, wir brauchen oft unsere Argumentation in folgende Richtung. Ich bin nicht so der Typ, der gerne auf die Straße geht. Und mit dem lassen wir die Evangelisation einfach ganz sein. Ich muss sagen, nein, um das geht es nicht. Es geht darum, dass wir unseren Stil kennenlernen und dort den Auftrag wahrnehmen, geht hin in alle Welt und machen zu Jüngern. Den Auftrag haben wir alle, aber jeder in einer anderen Art und Weise. Jeder so, wie er begabt ist, wie es ihm entspricht. Strasseneinsatz ist nicht dies. Okay, dann bist du vielleicht mehr der Dienende. Aber dann lebe deine dienende Gabe auch. Und abgesehen davon vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Ich glaube keinem, der noch nie auf einen Strasseneinsatz gegangen ist, dass das nicht seine Gabe ist. Einfach mal so nebenbei zum darüber nachdenken, weil es ist etwas herausfordernd, selbst für die, die konfrontativ sind, glaube ich, die müssen das auch irgendwo ein Stück weit mal entdecken. Und ich habe schon Teams erlebt, die mal mitgegangen sind auf einen Strasseneinsatz und nachher müssen sagen, das fängt ja noch mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Eine riesen Angst voran und es sind die, die besten Gespräche hatten. Das einfach noch zum mal andenken, probier vielleicht einmal einen Stil aus, wo du nicht weißt, ob es dir entspricht. Es kann auch mal eine Situation geben im Leben, wo du musst sagen, da muss ich über meinen Schatten springen, weil da ist etwas anderes dran, als mir eigentlich entspricht. Aber in deinem Alltag, glaube ich, will Gott dich so brauchen, wie du bist, wie du veranlagt bist. Lebe deinen Stil, die Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat und erzähl so von Jesus, wie es für dich natürlich ist. Nicht, indem du dich verbeugst. Und ich möchte an dieser Stelle gerne für uns beten. Stellen wir doch auf dazu, dass wir da bevollmächtigt werden und den Blick dafür dürfen haben, wie und wo dass wir unseren Stil dürfen einsetzen. Vater, ich danke dir, dass du uns so unterschiedlich gestaltet hast, dass wir ganz verschiedene Gaben und Fähigkeiten haben. Und ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, wie erwartest du oder wie hast du uns ermöglicht, dass wir von dir erzählen können. Ich glaube, dass der Glauben etwas ist, was du dir wünschst, dass wir es einfach ganz natürlich und somit auch attraktiv weitervermitteln können. Da bitte ich dich um Weisheit für jedes von uns, dass wir entdecken, was entspricht denn unseren Gaben. Wie können wir dich gross machen in unserem Leben gegenüber anderen Menschen? Bitte dich, dass du uns auch ausrüstest mit einer Sicht und mit Kraft, den Auftrag wahrzunehmen. Amen. Darf ich wieder Platz nehmen? Wir evangelisieren ja letztendlich nicht einfach nur um der Evangelisationswillen, sondern weil wir, wie wir es letztes Mal angeschaut haben, die Überzeugung dahinter haben, dass Jesus das Beste ist, was uns passiert ist. Und das machen wir nicht nur gegen aussen, sondern wir machen es eigentlich auch gegen innen. Evangelisieren kommt vom griechischen Evangelion und das heisst nichts anderes als die gute Nachricht erzählen. Und das Abendmahl ist zum Beispiel so eine gute Nachricht erzählen. Jesus sagt, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann verkündet mir, dass er gestorben ist, bis auf den Tag, wo er wiederkommt. Abendmahl ist Evangelisation. Zum einen erinnern wir uns, was Jesus für uns da hat. Wir danken dafür, wir erwarten, dass er wiederkommen wird, aber wir verkünden auch. Und ich möchte euch herzlich einladen zum Abendmahl heute. Vor allem unter dem Aspekt ist es Verkündigungsmahl. Und uns vielleicht auch zu hintersinnen, wie wichtig ist mir denn die Verkündigung in meinem Leben? Und vielleicht das Abendmahl auch gerade dazu nutzen und sagen, hey, ich will es nicht nur da verkünden, ich will es heute Morgen Jesus vielleicht auch versprechen, ich will meinen Stil anfangen nutzen und einsetzen. Ich will Jesus, seinen Tod, seine Auferstehung, seine Erlösung, die er für uns bereit hat, nicht nur im Abendmahl verkünden und glauben, sondern ich will das auch raustragen, so wie es mir gegeben ist. Und ich will dazu ein Wort lesen, das Paulus uns überliefert hat im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, ab dem Vers 23. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Das ist Gedächtnismahl. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Verkündigungsmahl. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Weil es Abendmahl auch ein Verkündigungsmahl ist, ruft uns der Paulus auf und sagt, hey, prüft euch auch. Glaubst du das selber? Teilst du die Überzeugung oder nimmst du es einfach, weil du es seit Kindesbeinen annimmst, weil du so aufgewachsen bist? Oder hast du das auch für dich persönlich in Anspruch genommen? Ich würde gerne beten, danke fürs Abendmahl, nachher wird es verteilt werden und nehmen wir uns einfach die erste Zeit von der Stille, wo wir vor Gott sein können, wo wir dankbar sein können, wo wir auch die Zeit haben, um uns selber zu prüfen. Ich glaube nicht, dass wir uns immer hinterfragen, ja, bin ich denn wirklich entschieden oder nicht? Aber manchmal tut es gut, sich wieder bewusst zu werden, hey, wo stehe ich eigentlich? Wo stehe ich in Bezug auf Jesus? Nehme ich die Botschaft für mich in Anspruch? Ich bete gern. Jesus, ich danke dir, dass du für uns als Kreuz auf Golgatha gegangen bist, dass wir Sündenvergebung haben können, dass wir dürfen eine Erlösung haben in dir, dass du dein Lieb hingegeben hast, dass dein Blut vergossen ist, damit meine Sünden vertilgt werden. Und dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du wieder auferstanden bist und das Leben gebracht hast. Tod hätte dich nicht festhalten und du gehst uns voraus als ein Zeugnis, als der Erste von vielen. Und ich freue mich darauf, wenn wir das mal werden erleben, wie wir mit dir zusammen werden können, ein Festmahl feiern, wenn du uns zu dir holst. Und ich danke dir, Herr, für mit dem Abendmahl auch verkünden, was du für uns da hast. In dieser Zeit, bevor es so weit ist, dass wir bei dir sind, dürfen wir die Botschaft weitergeben. Es ist ein riesiges Vorrecht, dass du diesen Auftrag uns übertragen hast. Und wir sind immer wieder angewiesen auf deine Gnade und auf deine Hilfe in dem Sinne. Amen.